Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, ich höre nichts. Ich weiß nicht warum, aber ich bin Lisa, heute hier dran. Und wir haben auch mit dem Studio nochmal Lisa, um ganz viel Termin zu schaffen.
Genau, Lisa Marie ist auch mit dabei. Wir hoffen, wir kommen nicht durcheinander mit Lisa und Lisa Marie.
Es wird schon.
Aber wir haben auch noch eine dritte Person heute im Studio zum ersten Mal. Hallo.
Hallo. Ich bin Jin.
Hi Jin.
Der Neue.
Der Neue, genau.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß heute bei unserem Kinomagazin. Wir starten jetzt aber erstmal gleich noch mit einem Song von Chappell Roan, The Giver.
Yay! Yeah. Habt Spaß!
Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Rat, ja? Lassen Sie sich ein Perma-Make-up verpassen, wie ich, sehen Sie?
Hallo und wir sind zurück mit den Filmtipps der Woche. Und wir fangen an mit einer langen Filmbesprechung tatsächlich, die aufgenommen wurde. Und zwar mit der Faust in die Welt schlagen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit.
Ja, ich bin jetzt hier mit dem Heiner und dem Alex. Hallo, grüß euch.
Moin.
Hallo.
Hi. Ihr habt die bessere Tonqualität. Und wir wollen reden über den Film mit der Faust in die Welt schlagen, der ab dieser Woche in den Kinos anläuft. Und ja, eine Adaption des Romans von Lukas Rietschel, ein Autor, der in Görlitz lebt und weiß, wovon er erzählt. Denn er erzählt hier von einer Jugend im Ostsachsen. Und diesen Roman, den hat jetzt Constanze Klauer umgesetzt für die Leinwand. Der Film lief in diesem Jahr Berlinale in der Reihe Perspectives, also dieser neu geschaffenen Reihe für Regiedebüts. Und da hast du ihn gesehen, Heiner.
Genau.
Und wir haben ihn jetzt quasi nachgeschaut, Alex und ich. Und wir wollen reden. Habt ihr das Buch gelesen?
Ich habe das Buch gelesen.
Ich nicht.
Ja, ist eine Weile her auf jeden Fall. Ich habe es auch nicht bei Erscheinen. 2018 ist es rausgekommen. Debütroman, jetzt Regiedebüt, das passt ja auf jeden Fall. Ich habe es ein paar Jahre später gelesen. Allerdings ist es jetzt auch schon 3-4 Jahre her oder sowas. Ja, man tut sich ja immer keinen großen Gefallen, wenn man Film und Buch zu sehr miteinander vergleicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, dann reicht es auch fast mit den Buchvergleichen. Die Essenz des Buchs ist im Film auf jeden Fall gut umgesetzt. Also wenn jemandem das Buch gefallen hat und jemand möchte das nochmal jetzt verfilmt sehen, dann würde ich sagen, ja, kann man machen. Wenn man Fan des Buches ist, dann wird einem auch der Film gefallen. So viel dazu auf jeden Fall.
Okay. Wobei Lukas Rietschel ja, glaube ich, nicht dran beteiligt war, am Drehbuch zumindest. Das hat Constanze Klaue dann selbst adaptiert. Aber sie macht es schon sehr gut, auch wenn es tatsächlich Unterschiede gibt, in der Dramaturgie zumindest. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, naja, okay, jetzt müssen wir doch vielleicht noch ein bisschen kurz über den Vergleich sprechen.
Ja, red mal über den Inhalt und dann
genau.
Kommen wir ja vielleicht vom Inhalt zum Vergleich. Ne?
Ja, rein inhaltlich ist es ja ähnlich, aber eben weit weniger komplex im Film. Man begleitet eben zwei Brüder, Tobias und Philipp. Philipp ist der Ältere, richtig? Der sich auch zuerst der lokalen Neonazi-Szene nicht anschließt, weil er ist zu Beginn des Films vielleicht so 12 oder so. Die anderen sind dann eben schon Jugendliche, 16, 17 oder sowas, und sein kleiner Bruder, der dann ja 9, 10 ist, wird dann da auch reingezogen. Genau, und sie wachsen dann damit aber auf. Und das ist vielleicht der Teil, der dramaturgisch im Film, der im Buch dargestellt ist, der im Film mir aber so ein bisschen auch gefehlt hat, weil wir sehen die Kindheit und dann sehen wir sie erst wieder im Erwachsenenalter.
Ja. Ja, und das ist dann tatsächlich auch eher der Epilog, ne?
Mhm.
Also der Hauptteil dreht sich halt eigentlich schon um dieses Dazustoßen zu dieser Gruppe. Wobei ich es halt wirklich total interessant fand und auch bemerkenswert fand, dass der Film eben nicht so vordergründig erzählt, ne? Dass der wirklich diesen Hass, diese Feindlichkeit halt eben auch so reinarbeitet, also sehr gut beobachtet, finde ich, dieses Umfeld halt eher schildert, ne? Und auch das familiäre Umfeld.
Ja, das war für mich auch irgendwie die Stärke des Films, dass es sich alles sehr bodenständig, sehr unterschwellig eingeflochten hat in den Alltag. Es ist nie irgendwie die große In-Your-Face-Momente, wo man das Gefühl hat, man kriegt jetzt irgendwie aufgedrückt, was genau hier die rechten Elemente sind und wie die einen direkt angreifen können im Alltag, sondern dass es halt irgendwie halt so eine unterschwellige Sache ist, die einem auf fast jeder Alltagsebene begegnet.
Seien es die Judenwitze halt irgendwie im Bus oder sei es halt irgendwo diese Ressentiments gegen diese Figur des Uwe, der ja auch eine gewisse Rolle spielt eigentlich so.
Ja, genau, und es geht ja los in der eigenen Familie sogar, ne, muss man sagen. Also es hat so den Anschein von einer gut behüteten Familie, die gerade an der Grenze ist, einen Aufstieg zu schaffen, raus aus der Platte, rein ins Eigenheim, wo dann auch wiederum viel schief geht, Familienprobleme, aber dass eben der Vater richtig sauer wird, als der Nachbar einen polnischen Elektriker engagiert zum Beispiel schon. Sowas ist es eben, ne? dass man eben sieht, okay, das sind eben nicht eine Handvoll Nazis und die ziehen die Leute an, sondern das fällt einfach auf fruchtbaren Boden. Und nicht nur in Ostdeutschland, sondern vielleicht in ganz Deutschland, dass man eben Ressentiments, Vorurteile, Stereotype und auch Ablehnung hat gegen eben osteuropäische und anders migrantische, eine türkische Familie spielt später dann noch eine Rolle.
Mhm. Ja, diese Ablehnung, die wird irgendwie nie so mit einer Eruption gezeigt, sondern halt durchgehend ist sie quasi ein Element des Familienalltags. Also auch die Mutter, die nicht diese Frustration mit den polnischen Konkurrenten im Job sozusagen hat, hat aber auch kein Wort dafür übrig, diese Aussagen des Vaters zu relativieren oder zu adressieren für die Familie, sondern es ist ihr quasi egal oder sie hat wahrscheinlich auch diese Frustration, aber hat kein Interesse daran, sie zu voicen in irgendeiner Form.
Ja, der Haussegen zählt dann mehr, weil was sie dann sagt, als der Vater sich aufregt über den polnischen Handwerker, ist, jetzt nicht, ich weiß nicht mehr den Namen, aber jetzt nicht oder lass gut sein oder irgendwie sowas. Ne? Das spielt jetzt keine Rolle, lass uns jetzt hier Happy Family machen. Das ist viel wichtiger.
Genau.
Mhm. Ja, und die Kinder sind in all dem ja halt eben auf sich selbst gestellt, ne? Und alleingelassen eben mit ihrer Verwirrung, mit der Situation, der sie sich halt eben dort auch stellen. Ich finde, das ist wirklich ziemlich bemerkenswert auch gespielt von den Kids. Ne? Mhm. Also die sind echt gut gecastet gewesen, fand ich.
Ja.
Wie sowieso auch die ganze Besetzung, das ganze Ensemble eigentlich sehr gut passt.
Ja, der junge Neonazi, der quasi auch so ein bisschen Idol-Charakter einnimmt für den älteren Bruder, fand ich auch sehr beeindruckend gespielt, weil es halt total irgendwie glaubhaft ist, dass so eine Persönlichkeit Leute anzieht und dass diese Art von, ich weiß nicht, Freundschaft ist es ja kaum. Es ist irgendwie so eine Art Klicken-Mentalität, wie man sie vielleicht auch aus anderen Milieus sich vorstellen könnte, nur halt mit einer ordentlichen Portion Gewaltbereitschaft und all den schlimmen Sachen, die damit einhergehen. Aber es ist halt nicht so gemacht, dass wir die ganze Zeit den erhobenen Zeigefinger haben, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, hier wird uns gezeigt, wie schlimm das doch ist, sondern hier wird uns eher gezeigt, wie leicht und wie logisch es ist, dass solche Strömungen entstehen können in diesem Umfeld.
Das kann jetzt im Radio natürlich niemand sehen, aber ich habe ganz energisch dazu genickt, auf jeden Fall. Genau, und das funktioniert ja auch in diesem Umfeld, aber es funktioniert ja auch total allegorisch, weil das hat Lars gerade schon gesagt, die Kids sind halt alleine gelassen. Ne? Das ist wirklich vor allem der Jüngere, der leidet darunter, dass der Großvater dann im Laufe des Films noch stirbt und andere Sachen passieren, die Eltern haben Stress und andere Sachen. Alles, worauf er sich verlassen will, ist dann früher oder später weg. Und gerade eben in der Schule, das Einzige, was irgendwie, die Schule funktioniert sowieso auch überhaupt nicht, was aber Halt bietet für diese jungen Leute sind eben diese Neonazis Und da muss man sagen, okay, das sind jetzt wirklich richtige Neonazis, das sind nicht irgendwelche Konservativen oder Rechtskonservativen oder sowas, das sind Neonazis, aber das kann man ja auch übertragen. Die Leute fühlen sich von der Politik alleine gelassen und wenden sich dann eben auch den Leuten zu, die sich ihnen vermeintlich zuwenden und simple Lösungen anbieten. Also was für die Kids in dem Film funktioniert, beziehungsweise gilt, gilt halt genauso für, ja, mittlerweile 25% der Bevölkerung, die AfD wählen.
Ja, ein Film, der schon ein Schlag mit der Faust in die Magengegend ist, in jedem Fall, aber einer, der halt eben nicht vordergründig so wirkt, sondern eher halt einen wirklich noch beschäftigt. Es ist fast so, hat schon fast Haneke-Qualitäten, finde ich irgendwie, dass es halt eben ein Film ist, der nicht so direkt irgendwie wirkt, sondern halt irgendwie sich so einschleicht in den Organismus.
Ja. Also Haneke ist vielleicht ein bisschen zu arg, weil ich möchte den Leuten jetzt nicht Angst machen und sagen, hier wird jetzt eine 2 Stunden Tortur euch präsentiert.
Ja, aber Spaß ist das nicht. Ja,
aber du hast natürlich recht, es ist auch keine kurzweilige Abendunterhaltung. Also es ist irgendwo in der Mitte anzusiedeln, weil die Familie, das Familienporträt ist schon auch so intim und so menschlich, dass man Sachen hat, an denen man sich festhalten kann. Es ist nicht die ganze Zeit über das Bedrückendste, was man sich vorstellen kann auf der Welt, aber wenn sich halt dann wieder diese rechten Elemente überall einschleichen, hat man halt, wie du schon sagst, dieses bedrückende Gefühl, was sich irgendwie auch aufbaut über den Film.
Ja, und ich meine, bei all dem ist es auch noch irgendwie ein Familiendrama, was auf der Ebene funktioniert dann natürlich auch. Genau, und ohne, dass man jetzt aber, lass mich nochmal kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage, aber so offensichtliche Gewalt, körperliche oder in sonst irgendeiner Form, also psychische Gewalt wird natürlich ausgeführt, aber so körperliche Gewalt oder so Schocker gibt es in dem Film gar nicht.
Nee, das ist auch so ein bisschen ein Gütesiegel des Films, dass er halt ohne dies auskommt, weil es eigentlich ja die leichteste A zu B Connection ist, die man machen kann. Neonazis sind gewaltaffin und wir haben auch dieses Gefühl, dass Gewalt irgendwie glorifiziert wird und auch einen gewissen Stellenwert für diese Teenager und eben diese Neonazis hat, aber dass sie halt nicht, dass sie halt doch auch irgendwie ängstlich sind, dass sie halt aufbrausend sind und ihre Gewalt an ja, irgendwelchen Telefonzellen oder so auslassen, aber dass sie halt insgeheim auch nicht in den Knast wollen. So. Und dass sie sich auch nicht wirklich jetzt ja, direkt an Opfern vergehen. Das ist eine interessante Entscheidung auch dieses Films und eine gewollte.
Aber was ich den eigentlichen Schocker finde, halt eben den eigentlichen Horror finde an diesem fast schon Horrorfilm der Woche, dass man halt eben ein gewisses Verständnis, man begreift die Figuren ja auch, man folgt den Figuren ja auch, man sieht die Erwachsenen, man sieht die Kinder, ein gewisses Verständnis halt eben für sie und ihre Situation hat, aber auf der anderen Seite dann halt auch eben, ja, diese Ressentiments, dieses Verhalten auch gegenüber eben diesem Uwe, dann auch immer mehr halt irgendwo sich da einschleichen und Abgründe aufzeigen, die einer Gesellschaft auch durchaus den Spiegel vorhalten. Also ich finde das schon auch ein Film, der mit einem was macht so und der einen zum Nachdenken auch bringt.
Ja, das Schicksal des Uwe. Also es ist ein fantastischer Schauspieler und es ist...
Meinhard Neumann, kennt ihr den?
Ich habe ihn hier Western. In Leipzig schon ein paar Mal gesehen, lustigerweise. Also Filmkunstmesse war ja auch da. Fand ich hier fantastisch. Aber ich wusste ihn ehrlich gesagt nicht so gut einzuordnen in die Rest-Thematik des Films, weil es wirkte so ein bisschen wie ein Charakter, der auch Empathie für die... die Nachteile der Wende und die das Zurückgelassenbleiben dieser Leute versucht mit einzufädeln, aber es bleibt halt doch irgendwie eine Randfigur, eine Randstory, die sich in meinen Augen nicht so ideal in das Gesamtgefüge des Films eingepflegt hat.
Ja. Er ist halt ein Spiegel, finde ich, für das Verhalten der Eltern und seines Umfelds.
Ja.
Alex.
Genau, also einerseits wird eben an ihm was ausgeübt und andererseits ist er ja auch ein Teil von vielen, die ja, letztendlich kann man sagen, zur Katastrophe oder eben das Verhalten vor allem des jüngeren Tobias dann letztendlich erklären, sein Schicksal, Uwes Schicksal. Und das ist halt, ich glaube, man braucht diese zahlreichen Beispiele oder diese zahlreichen Faktoren, um die ganze Komplexität dieses Themas genügend darzustellen, auch in so einem Film. Der ist ja jetzt nicht kurz, 110.
Entschuldigung. Ja, genau.
Ja.
Ach so, ja, okay. Genau, und dann aber auch nochmal das mit der Telefonzelle, die sie in die Luft jagen. Ja, aber was sollen sie denn sonst machen? Sie treffen sich halt in so einem komischen, keine Ahnung, Kabuff für ihr eigenes Vereinsheim, was halt irgendwie wahrscheinlich auch dem Opa oder irgendwie sowas gehört, hinten an so einen Hof angeschlossen. Ja. Es gibt ja nichts, es gibt kein Jugendzentrum und das ist natürlich auch nicht die Lösung für alles, aber die hängen halt einfach rum und jagen Sachen in die Luft, ja, weil sie halt nicht wissen, wohin mit ihrer jugendlichen Energie. Und also genau, und das sind alles einzelne Faktoren und die führen dann letztendlich ja zum Ende dieses Films.
Ja. Für mich hat das Ende funktioniert. Ich habe mir aber auch mehr gewünscht davon. Also es wirkte dann so, als ob der Film einen Abschluss machen wollte und irgendwie auch nicht mehr Zeit mit uns verbringen möchte. Aber ich war eigentlich total, ich meine, es funktioniert, weil es halt genau so als Coda des Films irgendwie reingebaut ist, aber es hatte so viel Potenzial und es hat mir irgendwie auch so viel gegeben, dass ich mir insgeheim gewünscht hätte, es würde noch eine halbe Stunde weitergehen oder zumindest irgendwie davor oder dazwischen noch ein bisschen was reinpacken.
Ja, Lars hat es auch gesagt, es wird halt so ein Epilog nachgeschoben und mit dem muss man dann leben. Das kann man auch, also der Film führt schon dahin, es ist jetzt nicht unglaubwürdig oder so, aber das dachte ich auch, man hätte durchaus mehr von dieser Entwicklung noch zeigen können. Ja.
Es klafft so eine kleine Lücke zwischen diesem Zeitsprung, aber das ist ja auch gewollt.
Ja, genau, das ist hier die künstlerische Entscheidung, das stimmt. Bearbeitet hat Constanze Klaue ihr Drehbuch wohl mit Andreas Dresen. Der hat ihr dann wahrscheinlich noch so ein bisschen beratend beigestanden. Ja, keine Ahnung, wie groß sein Einfluss jetzt war im Endeffekt, aber das ist schon echt ein bemerkenswertes Regiedebüt.
Absolut. Definitiv. Es wirkt nicht wie ein Regiedebüt. Es ist so selbstbewusst und detailverliebt, dass ich beeindruckt bin und gespannt bin, was als nächstes kommt.
Das muss man sich auch erstmal trauen, so eine Zurückhaltung eben an den Tag zu legen,
genau,
in so einem Film.
Ja. Da waren so viele Optionen, flashiger und plakativer zu sein mit dem Thema und nicht angebissen, sondern eiskalt durchgezogen den Stil, der dort funktioniert.
Ja. Und fasst uns natürlich hier in Sachsen nochmal ein wenig zusätzlich anders an als wahrscheinlich im Rest der Republik oder zumindest halt eben im Westen, wo der Film ja auch zu sehen ist. Also mit der Faust in die Welt schlagen. Filmstart der Woche. Punkt.
Für mich auf jeden Fall.
Ja. Das glaubt, da sind wir uns einig. Vielen lieben Dank euch beiden. Schön, dass es geklappt hat und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder.
Ihr seid immer noch beim Filmriss, dem Kinomagazin. Und wir machen auch gleich weiter mit den Filmstarts der Woche. Aber zur Auflockerung würde ich euch jetzt noch mal kurz ein bisschen Musik antun. Und zwar von Lady Gaga, weil ich habe Tickets gekriegt, ja, für den 4. November. Ich muss das mal sagen, deswegen könnt ihr euch jetzt anhören. Zombie Boy von Lady Gaga von dem neuen Album Mayhem. Viel Spaß! Hallo, wir sind zurück zu unseren
Starts der Woche.
Oh, das war ein bisschen leise.
Den Starts der Woche.
Das war besser. Und wir haben für euch den Lars in der Leitung. Hallo Lars. Hört Lars mich?
Ganz liebe Grüße von hier aus der Ferne und ich darf über Eden reden. Ein Film, den ich durchaus mit auf der einen Seite einer gewissen Erwartungshaltung herbeigesehnt habe. Auf der anderen Seite war ich aber auch ein bisschen skeptisch. Das liegt daran, dass ihn Ron Howard da Regie geführt hat. Und Ron Howard ist halt immer so ein bisschen Hit and Miss, würde ich mal so sagen. Also in seiner Vergangenheit hat er viele Filme gemacht, die wirklich gut sind. Zum Beispiel Rush zuletzt oder halt eben Apollo 13. Er hat aber auch echt eine ganze Menge Zeug gemacht, was ich zumindest nicht so toll fand. Und naja, gut, Beautiful Mind war nur einer davon. Ich habe also jetzt hier mit Eden einen neuen Film von ihm mir angeschaut und der hat eine wirklich gute Besetzung zu bieten. Da haben wir in der Hauptrolle Jude Law, Anna de Armas, Vanessa Kirby ist mit dabei. Dann haben wir Daniel Brühl, Sydney Sweeney. Und ja, das ist es eigentlich so, der Kern dieses Ensembles, das sich auf einer Insel wiederfindet. Wir befinden uns hier im Jahr 1932. Daheim in Deutschland ist der Faschismus auf dem Vormarsch. Und der deutsche Arzt und Philosoph Dr. Friedrich Ritter, gespielt von Jude Law, hat sich dem abgewandt und hat sich quasi zurückgezogen, hat auch seiner ärztlichen Tätigkeit abgeschworen und lebt jetzt mit seiner Partnerin Dore Strauch, verkörpert von Vanessa Kirby, auf der Galapagos-Insel Floriana. Und dort will er sein Manifest schaffen. Er sitzt halt den ganzen Tag an seinem Schreibtisch dort im Dschungel auf dieser Insel und an seiner Schreibmaschine und hackt irgendwie wie ein Wahnsinniger in die Tasten und schreibt ein Manifest, das die Menschheit zu dem Eden quasi zum Traum, zur besseren Existenz führen soll. Das ist so seine Philosophie und sein Wunsch. Seine Frau Dore unterstützt ihn dabei quasi vollkommen aufopfernd, selbst aufopfernd. Allerdings bleibt es auf dieser Insel nicht lange menschenleer, denn hier tauchen plötzlich dann neue Figuren auf. Denn Dr. Friedrich Ritter hat einige Briefe nach Hause geschickt in die deutsche Heimat, denn so richtig zurückziehen will er sich ja doch nicht und irgendwie will er ja doch irgendwo ein bisschen gefeiert werden für das, was er da vorbereitet. Und deswegen hat er auch diverse Medien schon angeschrieben, also diverse Zeitungen auch. Und es sind schon Artikel erschienen über ihn und über sein Leben dort und die sind schon ziemlich ausgemalt, würde ich mal so sagen. Sehr, sehr blumenreich so und deswegen haben da durchaus einige das Interesse daran, dieses idyllische, scheinbar idyllische Leben zu teilen. Da wäre zunächst einmal das Ehepaar Widmer, Daniel Brühl und Sydney Sweeney. Und die beiden tauchen mit ihrem Sohn dort auf. Der Sohn ist auch asthmakrank und brauchte also dringend diese Luftveränderung. Und die beiden wollen halt eben sich dieser Lehre des Dr. Ritter anschließen und dieses Leben halt eben auch leben und zurück zu den Wurzeln kehren. Und Ritter ist allerdings ein ziemliches Arschloch, ganz klar, genauso wie seine Frau auch. Die haben beide so eine sadistische Ader und überlassen denen dann so eine Höhle und so einen total unfruchtbaren Teil dieser Insel. Und dort sollen sie dann halt irgendwie klarkommen. Und so schön irgendwie vermeintlich schön dieses Paradies ist, in dem sie dort leben, es ist halt wirklich hart, dort über die Runden zu kommen. Es sind allerlei Viecher da, die einem ans Leder wollen und es ist halt wirklich ziemlich anstrengend und fordernd, dass es hier halt eben nicht so einfach ist, da zu überleben. Das merken sie dann doch recht schnell. Richten sie sich dort allerdings ein und dann kommt noch eine weitere Figur und zwar eine Baronin, gespielt von Anna de Armas, und die bringt ihre Gefolgschaft mit. Das sind so drei Typen, die ihr quasi folgen. Sie als die schöne Baronin, und die übernimmt dann den ganzen Laden oder will es zumindest tun. Wir haben also diese Figurenkonstellation und dann haben wir wirklich einen Kampf ums Überleben und über die Vorherrschaft auf dieser Insel. Das Ganze gespickt mit Intrigen, jeder versucht den anderen auszuspielen. Das setzt Ron Howard recht spannend in Szene und es ist natürlich visuell reizvoll, alleine schon aufgrund des Settings, auf dem wir uns hier bewegen. Aber ja, Ron Howard inszeniert das doch sehr, sehr vordergründig. Also da gibt es gar keine Zwischentöne in irgendeiner Form. Der Film ist, was er ist. Er ist unterhaltsam, aber auch genauso schnell vergessen, wie man ihn angeschaut hat. Also ich habe jetzt diese insgesamt 2 Stunden, die es war, nicht bereut. Das alleine aufgrund der Schauspieler und Schauspielerinnen ist das Ganze schon wirklich sehr gelungen. Basiert übrigens auch auf wahren Begebenheiten tatsächlich. Also diesen Dr. Ritter soll es wohl auch gegeben haben und seine Briefe in die Heimat. Und klar, dieser Hang zum Esoterischen oder zu dieser Naturverbundenheit, der ist natürlich schon irgendwie evident gewesen in der Zeit der ausgehenden Weimarer Republik. Aber das ist schon ganz interessant, das irgendwie so als Hintergrund zu haben, dass es sowas tatsächlich in der Art gegeben haben soll. Aber wie gesagt, inszeniert und erzählt ist das Ganze schon ziemlich platt, muss man mal ganz klar sagen. Keine Buchverfilmung. Noah Pink und Ron Howard haben gemeinsam das Drehbuch geschrieben. Noah Pink hier auch, glaube ich, sein Drehbuchdebüt. Der hat Tetris schon geschrieben, genau, diesen Tetris-Film, der auf Apple Plus lief. Ja, also kann man sich angucken, Eden, durchaus sehenswert.
Danke dafür, Lars. Ich weiß nicht. Machen wir weiter mit den Filmstarts der Woche. Lisa, hast du Lust?
Ich hab auf jeden Fall Lust. Dann geht es weiter mit Hildegard Knef, Ich will alles, heißt der Film. Und zwar habe ich da mit Jasmin drüber gesprochen, die heute nicht im Studio ist. Deswegen.
Stimmt, da hatten wir was aufgenommen.
Genau.
Gib
deswegen,
mir eine Sekunde.
Alles gut. Deswegen hört ihr mich jetzt aus der Dose, obwohl ich eigentlich im Studio bin. Genau.
Und wir reden über Ich will alles, Hildegard Knef. Das ist eine Dokumentation, nicht schwer zu erraten, über Hildegard Knef, die Schauspielerin und Chansonette.
Genau, und Regie geführt hat Lucia Schmidt. Der Film ist von diesem Jahr aus Deutschland. Und wie Jasmin schon gesagt hat, es ist ein Porträt des Nachkriegs-Weltstars Hildegard Knef. Ich muss gestehen, ich kannte Lieder von ihr, natürlich, aber ich wusste sehr wenig über ihr Leben und vor allem über ihre frühe Karriere. Und mit der geht's ja los im Film. Es ist, ich würde sagen, es ist ein, ja, natürlich archivlastiger Dokumentarfilm. Also es gibt zwar Interviews von der Tochter von Hildegard Knef. Ich habe es gerade ihren Namen nicht. Aber die fand ich war eine sehr interessante Stimme sozusagen, um das Leben von ihr zu illustrieren. Und ihr letzter Mann, der durfte genau. Auch was sagen. Ansonsten gab es keine Zeitzeugen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, kaum. Also ansonsten, wenn nur irgendwelche Interview-Einblenden und eben, ja, sehr viel Material, wo Hildegard Knef auch selbst spricht. Mhm. Und wir kriegen praktisch einen Kontext in diese Interview-Ausschnitte. Dabei ist der Film allerdings gar nicht so sehr auf ihre Karriere fokussiert, sondern mehr auf ihren Lebenslauf, ihr Privatleben auch und wie sie, obwohl sie ein Weltstar ist, auch immer wieder mit verschiedenen Dingen gestruggelt hat, von beruflicher Unsicherheit über schwere Krankheiten bis hin halt zu ihrem Bild in der Öffentlichkeit.
Genau, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es sehr um die Skandale geht. Also wahrscheinlich auch die Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, die gut medial über die gut medial berichtet wurde und viel. Was du auch gerade meintest, es gibt aber auch wirklich viele Interviews mit ihr selbst in dem Film. Und ich finde, was da die ganze Zeit bei allem, was sie sagt, rüberkommt, ist halt, dass sie eine extrem intelligente Person war. Und wirklich auch einfach eine sehr, ich habe ehrlich gesagt kein Buch von ihr gelesen, aber ich finde, an ihren Songtexten sieht man schon, dass sie einfach sehr gut mit Worten umgehen kann und sehr prägnant Dinge auf den Punkt bringen kann und auch einfach viele Meinungen hat, die für eine Frau in der Zeit, in der sie in der Öffentlichkeit stand, glaube ich, wirklich echt besonders war, was ihr wahrscheinlich auch
dann eingebracht hat, dass, wenn es skandalöse Dinge in ihrem Leben gab, da viel drüber berichtet wurde. Genau. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen von dem Film, ich hab mir nochmal Lieder angehört, die ich noch nicht so gut kannte. Und ich finde wirklich, dass sie auch einen sehr großen Humor irgendwie so, also humoristisches Talent hatte. Wo ich denke, dass sie da vielleicht, weiß ich nicht, ob sie dafür noch so in Erinnerung ist. Was fandest du, war so das, was man am ehesten aus dem Film über sie mitnehmen konnte?
Ich glaube, dass sie viele Probleme hatte. Also der Film ist halt schon sehr auf die Hilda hat es auch nicht leicht geschnitten. Also das Ausmaß ihres Erfolges wird halt gar nicht so sehr deutlich gemacht. Also es wird am Rande erwähnt, dass sie den ersten deutschen Nachkriegsfilm mitgemacht hat als Star. Es wird am Rande erwähnt, dass sie im Broadway Premieren hatte, aber auch nicht, dass sie die erste Deutsche ist, die eine Broadway Premiere gehabt hat, dass es absurd erfolgreich gewesen ist. Genauso wie viel rezipiert und übersetzt ihre Bücher sind. Also das Ausmaß ihres Ruhms wird, glaube ich, einem, wenn man sich nicht parallel noch da beschäftigt hat oder es einfach wusste, gar nicht so sehr in den Mittelpunkt gerückt. Also man könnte auch einfach denken, dass eine Schauspielerin, die so eine okaye Karriere hatte, habe ich tatsächlich das Gefühl, wenn man den Film sieht, dass man, denkt man nicht, das ist so der deutsche Weltstar ihrer Zeit, sondern mehr, dass sie halt irgendwie so durch ihr Leben gestruggelt ist. Und ich glaube, beides ist wahr und der Film setzt den Fokus nicht unbedingt eben auf ihr Wirken, auf auch den kulturellen Nachhall, den sie in dem Moment hinterlassen hat, der heute aber ja auch wirklich gar nicht mehr so präsent ist, weil man sie eben lange als alt und auch erkrankt kannte und eben gar nicht mehr so sehr als einer der wirklichen Stars der 40er und 50er Jahre und eben sie war fast mehr Weltstar, vergleichbar eventuell mit Marlene Dietrich, als sie ein deutscher Star gewesen ist, zumindest in ihrer Film- und Theaterkarriere. Also da ist sie wirklich eher international aufgefallen oder hatte eben ja die unmittelbare Trümmerfilmkarriere, also Trümmerfilme, Filme, die sozusagen vor der Gründung der deutschen Staaten entstanden sind in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In dem Film wird auch erwähnt, dass sie halt das Wirtschaftswunder verpasst hat, weil sie in den USA war und jetzt halt überrascht ist, wie spießig alle Leute sind und dass halt wenige Sekunden Nacktszene reichen, dass Leute bereit sind, sie komplett durch Slutshaming abzuschreiben und dennoch hat sie auch bei vielen wichtigen Filmen mit viel Aussage mitgemacht. Also ja, bereits ihr erster Film, Die Mörder sind unter uns, ist einer, der Kriegsverbrechen unmittelbar thematisiert und in Interviews betont sie halt auch immer oder zählt auf, was es eben an Nazi-Verbrechen gab und wie viele KZs da eigentlich existiert haben. Also sie war da auf jeden Fall eine, die auch aus eigenen Erfahrungen heraus das nicht vergessen lassen wollte, weil ihr das eben ja praktisch auch erst später bewusst geworden ist, was das Ausmaß der Verbrechen gewesen ist und sie offensichtlich beschäftigt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ihre politische Haltung, die kommt auf jeden Fall absolut raus. Also da sind auch einfach am spannendsten einfach diese Interviewausschnitte, wo natürlich immer alte weiße Männer sie dann irgendwelche Fragen, wo man heute denken würde, boah, das ist aber eine ganz schön krasse Frage für so ein Fernsehinterview und wie sie das handelt und wie sie einfach irgendwie so ein wirklich sehr intelligenter meinungsstarker Mensch ist. Ich fand den Film sehenswert durch Hildegard Knef, weil sie einfach ein sehr spannender Mensch ist. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass der Fokus ein bisschen sehr auf dem Struggle und auf den Skandalen lag und ein bisschen zu wenig auf ihrer Kunst oder halt auch ihres kulturellen Einflusses. Würdest du trotzdem eine Schauempfehlung aussprechen? Und wenn ja, für wen vielleicht?
Für Leute, die entweder sich mit Hildegard Knef noch gar nicht beschäftigt haben oder die eben ihr Werk schon kennen, aber die menschliche Seite nochmal präsentiert haben wollen. Ich glaube, die Ultra-Fans sehen es eh, wenn es die noch lebend gibt, dann also die halt ihre Bücher gelesen haben, werden wahrscheinlich so viel Neues nicht erfahren, aber eben können sich dann sehen, wie ansehen, wie es aufbereitet wird. Aber eben, ich würde sagen, Leute, die sich dafür interessieren, für sie als Mensch, für die ist da ist dieser Film etwas, und Leute, die sich nicht so sehr für sie als Menschen, eher ihr Wirken interessieren, die sollten vielleicht einfach ein paar ihrer alten Filme sehen, das Buch lesen oder Lieder hören oder sich auch einfach damit beschäftigen, was sie halt so alles gemacht hat. Das hilft, glaube ich, dem Film nochmal Kontext zu geben, wenn man dann das Interesse gewonnen hat, wer sie als Mensch ist. Aber ich sage auch nicht, dass der Film sozusagen ohne Zusatzmaterial nicht anschaubar ist, sondern eher, er hat einen Fokus, und das ist okay, dass eine Dokumentation sich in Fokus setzt. Man kann das Leben einer Person, oder vielleicht muss man es auch nicht immer in einen einzelnen Film packen, und so kriegt man konsistent und auch niemals langweilig, sondern eben durchaus unterhaltsam geschnitten und aufbereitet erzählt, wer Hildegard Knef gewesen ist.
Aber sei du erst mal 14 Jahre in dieser Hölle hier, dann wirst du langsam kapieren, dass es zwei Dinge gibt, die sie dir unter keinen Umständen kaputt machen können. Deine beiden Eier.
Hallo, wir sind zurück bei Filmriss, dem Kinomagazin. Jasmin hat sich tatsächlich noch einen Song zu Hildegard Knef gewünscht, und deswegen kriegt ihr jetzt noch ganz kurz zu hören: Von nun an ging's bergab. Ganz viel Spaß dabei.
Ich bitte um Geduld.
Yippie-yay, du Schweinebacke.
Hallo, und wir haben noch einmal Lars in der Leitung, der uns leider immer noch nicht hören kann. Wir haben es nicht gefixt gekriegt, aber er erzählt euch jetzt was zu Pandoras Vermächtnis.
Hey! Hallo zurück. Wir kriegen das heute hin, wir sind super. Ihr macht das bestens. Ihr Lieben, ich habe noch was Schönes, das vielleicht ganz gut passt zu Helde. Denn auch hier geht es um Filmgeschichte. Wir gehen allerdings noch ein Stückchen weiter zurück in die Anfänge der Filmgeschichte. Und neben Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnau ist Georg Wilhelm Pabst sicherlich einer der bekanntesten oder wichtigsten Filmemacher dieser Frühzeit des Kinos. Von seiner Familie wurde er stets GW genannt. Von vielen ist er allerdings zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten. Also er ist sicherlich nicht so populär wie Lang und Murnau, aber Pabst ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Stummfilmregisseur gewesen. Er schuf wegweisende Werke wie Die Büchse der Pandora oder Die freudlose Gasse. Er machte einen recht erfolglosen Ausflug nach Hollywood und kehrte danach zurück nach Wien, wo er dann zwei Filme unter dem Hitler-Regime drehte. Das sorgte wahrscheinlich auch ein Stück dafür, dass Pabst nicht so hoch gehalten wird wie jetzt damals halt seine Wegbegleiter oder seine Kollegen zu dieser Zeit. Er sagte allerdings selber, er wollte sich da möglichst raushalten aus der ganzen Geschichte und hat wohl diese Dreharbeiten auch so weit rausgezögert, dass da gar nicht viel mehr entstand eben in dieser Zeit, in der er eben dann beauftragt wurde, damit Filme zu machen für den für Hitlers Regime. Nach dem Krieg konnte er auch nicht wirklich an seine früheren Erfolge anknüpfen. Seine Frau Gertrude war allerdings stets an seiner Seite, auch wenn es nicht immer leicht war. GW distanzierte sich von der Frau und auch von seinen Kindern. Die Folgen reichen bis in die nachfolgenden Generationen. Und das macht dieses Porträt Pandoras Vermächtnis, was jetzt in den Kinos zu sehen ist, auch so interessant. Denn Angela Christlieb wählte für ihren Dokumentarfilm die Perspektive der Enkelkinder und verknüpft ihre Erzählungen und ihre Lebenssituation mit den Briefen und Tagebuchaufzeichnungen von Gertrude und Ausschnitten aus den Filmen von Georg Wilhelm Pabst. So verankert sie ihre historische Dokumentation eben auch in der Gegenwart. Allerdings bleibt hier immer eine Distanz Denn es gibt kaum Aufzeichnungen von GW, zumindest die hier irgendwie zu sehen sind. Also seine Perspektive, seine persönlichen Worte bleiben außen vor. Der Regisseur bleibt so also doch eher ein Enigma, in das die Deutungen der Gegenwart hier eher wenig Licht werfen. Pandoras Vermächtnis ist durchaus interessant in seinen Ansätzen eben, diese Geschichte aus der Gegenwart heraus zu erzählen und ja, bringt halt eben einen doch durchaus wichtigen und einflussreichen Regisseur wieder ins Gedächtnis zurück und auf die Leinwand. Er ist allerdings als Porträt von Georg Wilhelm Pabst eher ungeeignet, würde ich sagen. Pandoras Vermächtnis könnt ihr aber sehen ab dieser Woche in den Kinos.
Das war's, Lars? Okay, das war's. Perfekt. Dankeschön, Lars. Auch wenn wir uns hier nicht hören, also wir hören dich, aber du hörst uns nicht. Es war sehr schön, dich zu hören und wir freuen uns vor allen Dingen sehr darauf, wenn du wieder da bist und alle unsere technischen Probleme lösen kannst, auch wenn er das jetzt nicht hört. Und es geht tatsächlich auch schon weiter mit unseren
Filmstarts der Woche.
Genau, und da legen wir jetzt mal weiter los mit The Assessment, ein Film, der jetzt neu anläuft. Viel Spaß!
Jo, ich habe den Flo mir geschnappt und sag erstmal Hallo, Flo.
Hallo!
Und wir reden über The Assessment, den wir beide auf der Filmkunstmesse gesehen haben. Und das ist schon eine ganze Weile her, deswegen seid gnädig mit uns. Aber das, was hängen geblieben ist, das wollen wir euch jetzt gerne noch ein bisschen wiedergeben. The Assessment grundsätzlich ja schon mal sehr interessant, auf jeden Fall. Alleine schon wegen ja einem Science-Fiction-Setting auf der einen Seite, einer Zukunftsvision, eine Dystopie vielleicht. Und der doch sehr guten Besetzung, muss ich sagen. Also es ist ja im Kern eigentlich ein Drei-Personen-Stück. Wir haben hier Alicia Vikander, Elizabeth Olsen und Himesh Patel. Und Elizabeth Olsen und Himesh Patel spielen ein Paar, Mia und Arjan. Und die leben in einem Haus, in einem Wasteland, würde ich mal so sagen. Also wir befinden uns hier in so einer postapokalyptischen Zukunft.
Irgendwo in einer Dystopie, in der anscheinend sehr viel nicht mehr bewohnbar ist, wohnen die auf ihrer kleinen Insel, in ihrem supermodernen Haus, wo alles durchgetaktet ist, wann wie viele Nährstoffe wie zu sich geführt werden, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe. Und genau, bekommen dann Besuch von Alicia Vikander.
Ja, also die beiden haben sich da eingerichtet, leben ein, wie sie selber sagen würden, wahrscheinlich gutes Leben. eine stabile Beziehung, so hat es zumindest den Einschein. Sie hat ja ein Gewächshaus dort quasi und versucht, Pflanzen wieder anzubauen. Und er ist halt Wissenschaftler und arbeitet an einer KI, arbeitet an einer Holographie, die er allerdings plastisch machen will quasi. Und die beiden entschließen sich, ein Kind zu kriegen. Und nun ist es halt eben in dieser Zeit nicht mehr so einfach, denn um ein Kind bekommen zu dürfen, bedarf es quasi einer Erlaubnis. Und diese Erlaubnis wird nur erteilt nach einer Evaluierung, nach einer Einschätzung, also einem Assessment.
Genau.
Und dafür kommt Alicia Vikander in ihr Leben, die hier Virginia spielt.
Genau, eine, wie heißt das denn im Deutschen? Assessorin? Ich weiß gerade gar nicht. Eine Beurteilerin, die darf eben darüber urteilen. Ich glaube, eine Woche soll sie da bleiben und soll einschätzen und beurteilen, ob die beiden ein Kind kriegen dürfen, ob die Beziehung passt, ob das Umfeld passt, ob die bereit dafür sind, ein Kind zu erziehen. Und nur wenn sie ihr Go gibt, dann dürfen sie, ich glaube, über das Medikamente absetzen, dass sie nicht mehr unfruchtbar sind und dürfen dann ein Kind zeugen. Und deswegen muss man da einen guten Eindruck machen.
Ja. Und nun sitzt Virginia nicht nur irgendwie in der Ecke und guckt sich das Leben von Mia und Arjan an, sondern sie, ja, stellt sie vor Herausforderungen. Also sie übernimmt die Rolle des zukünftigen Kindes und macht all das, was Menschen, die niemals Kinder haben wollen, erwarten, dass Kinder tun, möchte ich mal sagen.
Ja, das ist zum Teil sehr befremdlich, wenn sie da die Steine in den Weg legt. Ich glaube, es fängt auch noch mit Sachen an, die relativ normal wirken, und dann geht es eben dahin, dass sie eben, dass du da eine erwachsene Frau sitzen hast mit Alicia Vikander, die irgendwie am Tisch sitzt mit einem Lätzchen und mit Essen rumwirft und sich verhält wie so ein Kleinkind, was eben Probleme macht, Essen in sich reinzutun und es nicht überall anders an die Wand zu werfen. Und sorgt auch für unfreiwillige Komik.
Ja, stellt die beiden Herausforderungen auf jeden Fall, auf die sie unterschiedlich gut oder schlecht reagieren, möchte man sagen. So. Ne? Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Wir haben aber durchaus hier noch Nuancen. Es kommen zum einen eine Handvoll andere Charaktere noch hinzu. Insgesamt bleibt diese Dystopie, dieses Worldbuilding quasi eher theoretisch, würde ich mal sagen. Also es wird schon sehr gut rübergebracht, finde ich, von der Ausstattung, von dem Setting, von dem, was sie halt irgendwie auch an Mitteln hatten, weil es ein recht kleiner Film, das halt irgendwie glaubwürdig und überzeugend rüberzubringen. Aber insgesamt, ja, bleibt es halt schon sehr konzentriert halt eben auf dieses Haus und auf diese drei Figuren. Es kommen dann halt noch einige hinzu, die dann auch nochmal eine Extremsituation gestalten. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass die Virginia eben auch nochmal eine eigene Ebene bekommt, nämlich diese Ebene des Zweifelns auch, ob das, was sie da macht, wirklich gut ist.
Ja, aber ich würde jetzt gar nicht zu weit gehen, weil das finde ich tatsächlich, das kommt ja, das dauert ja alles ein bisschen. Mhm. Aber ja, genau, also es konzentriert sich schon sehr darauf, dass wir die drei haben. Dann gibt es eben einen von diesen Tagen ist eben ein großes Essen, irgendwie Familienessen, glaube ich, angedacht. Und das ist dann da eine große Herausforderung. Und ansonsten, ja. Also ich fand tatsächlich, wie du sagst, das Worldbuilding ist sehr zurückgefahren, aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr effektiv.
Ja.
Weil ich finde, durch dieses, ich weiß nicht, wo die gedreht haben, auf irgendeiner steinigen Insel, wo sie dieses sehr moderne Haus hingeklatscht haben halt. Aber man nimmt es trotzdem irgendwie ab. So, es ist, ich habe nicht so richtig dran gezweifelt, dass wir irgendwo in einer kaputten Welt sind. Und es ist die ganze Zeit spannend, was man so eben mitbekommt, was außerhalb dieser Insel passiert. Weil man kriegt ja dann auch mit, dass er eben, also dass es auch kein komplett unbekanntes Paar ist. Also das sind auch nicht 0815 Menschen, hier Arian und Mia, sondern dass er halt sehr relevant ist für diese ganze Holographie-Technologie und so. Und trotzdem ist es für sie eben so schwer, ein Kind zu kriegen. Hm. Das ist schon irgendwie alles sehr spannend, wenn man sich dann immer überlegt, was muss da alles passiert sein in dieser Welt oder was ist da eigentlich sonst noch alles los, dass wir an dem Punkt sind, dass sowas notwendig ist.
Hm. Trotzdem muss ich sagen, so unterm Strich fand ich die Ausgangssituation, die Grundgeschichte, die Idee dahinter, auch sich Gedanken über Dinge wie halt eben Überbevölkerung und ja überhaupt Nachwuchs kriegen, diese Frage, die man sich halt stellt, fand ich schon interessanter als den Film am Ende, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist ein Film, der von seinem Konzept her besser ist, als er am Ende ist. Das kann man eigentlich nicht gar nicht mal so unbedingt sagen, dass es jetzt hier irgendwie an den Schauspielern liegt, weil die machen alle ihre Sache sehr gut, finde ich. Also sowohl Elizabeth Olsen als Mutter, zukünftige vielleicht, die so ihre Zweifel hat. Himesh Patel, der versucht irgendwo die gute Laune aufrechtzuerhalten und das Ganze zu retten in irgendeiner Form, sich aber auch immer mehr ja in diese Wissenschaft halt hineinkniet. Und halt einfach Alicia Vikander, die völlig entfesselt und großartig hier diese Kindrolle übernimmt. Und das ist weit wesentlich weniger cringe, möchte ich mal sagen, als es sich vielleicht anhört. Denn sie macht das wirklich gut so.
Definitiv. Also ich bin auch, also ja, es ist halt sehr krasser High-Concept-Film, so, der wahrscheinlich eventuell auch von mehr Budget, ich bin mir sogar unsicher, ob dem Film nicht vielleicht mehr Budget und sowas schlecht getan hätte, weil ich glaube, es ist sehr gut, dass er sich eben sehr fokussieren muss auf dieses fast schon Kammerspielartige, weil es ja sehr nur eben diese eine Location mehr oder weniger ist, nur halt eben mit mehreren Räumen. Aber mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ja, ich hätte nur vielleicht gesagt, ne, dass man da das vielleicht noch ein bisschen knackiger hätte machen können, dass ich dann also 114 Minuten, ich finde, die spürt man schon auch einfach. Also es ist nicht so, dass der Film durchrauscht und dann krasses Tempo hinlegt oder sowas, sondern man spürt dem Film seine Länge schon auch ein bisschen an, wo man halt sagen könnte, okay, vielleicht hätte man das noch ein bisschen kondensierter machen können und dann wäre es noch ein bisschen besser. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, dass, also für mich war der Film trotzdem sehr empfehlenswert. Also auch gerade auch mit den Fragen, die er zum Teil aufwirft nochmal. Also er lässt einen auch nicht einfach raus, sondern man wird auch entlassen mit und denkt dann auch jeden Fall noch mehr als einmal, finde ich, drüber nach, was da alles los war.
Ja, das stimmt. Ich fand den auch wirklich sehenswert in jedem Fall und interessant. Es ist halt wirklich eine interessante Produktion auch. Also es ist ja ein deutscher Film, tatsächlich.
Stimmt, es ist, ja, irgendwie war da deutsche Beteiligung auf jeden Fall.
Nee, der ist komplett deutsch. Der ist Produktionsland Deutschland, tatsächlich. 8 Millionen Euro.
Ich sehe hier noch UK und USA ist anscheinend noch
also
mit dabei
gewesen. Also IMDb sagt Herkunftsland Deutschland. Sprache Englisch, gedreht in den MMC Studios in Köln. Augenschein Filmproduktion. 8 Millionen Budget.
Ist die Frau Französin? Ich habe es jetzt nicht ganz rausgefunden.
Fleur Fortune, ja. Denke ich.
Klingt mal. Auf jeden Fall sehr französisch oder auch kanadisch oder sowas. Mhm. Ja. Aber
die
guckt euch das Regie, auf jeden Fall an.
Die hier wäre die Regiedebüt vorlegt, tatsächlich vorher Musikvideos gemacht hat und in der Werbung gearbeitet hat. Und ja, für ein Debüt ist es in jedem Fall interessant und sehenswert, finde ich. Vielleicht ein bisschen viele Drehbuchautoren dran gewesen, 3 Stück an ihrer Zahl. Ja.
Ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das übermäßig, also da gab es in letzter Zeit einiges, was, finde ich, deutlich schlimmer war als das, was man hier zu sehen bekommt. Deswegen, ich würde sagen, von uns gibt es da schon eine relativ klare Empfehlung.
Ja,
und wenn es nur aufgrund des Konzeptes ist und dass man da vielleicht ein paar Sachen mitnehmen kann zum drüber nachdenken.
Also, The Assessment, ihr habt die Gelegenheit ab dieser Woche im Kino. Danke dir.
Bitteschön. Viel Spaß euch.
Man kann die nämlich austricksen. Also tun sie so, als wären sie ganz ruhig.
Was?
Sie dürfen keine Emotionen zeigen.
Ihr seid immer noch bei Filmriss, das Kinomagazin. Und es geht weiter mit unseren
Filmstarts der Woche.
Genau, und dafür haben wir jetzt tatsächlich auch endlich mal Jin hier. Dafür ist er ja extra ins Studio gekommen und er erzählt uns jetzt was zum neuen Film Minecraft.
So, der Minecraft-Film oder ein Minecraft-Film, wie er ja heißt. Oder a Minecraft-Movie. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es gibt ein Spiel seit sehr vielen Jahren, das heißt Minecraft. Das ist eins der erfolgreichsten aller Zeiten. Und da wurde jetzt ein Film gemacht von Jared Hess, der unter anderem den fantastischen Napoleon Dynamite gemacht hat und auch Nacho Libre, der auch sehr beliebt ist. Deswegen bin ich reingegangen mit so einer, ich dachte mir, okay, guter Filmemacher, aber Minecraft-Film und die Trailer, die ich gesehen habe, dachte ich mir, also ich bin ehrlich gesagt mit der Erwartung reingegangen, dass es einer der schlechtesten Filme wird, die ich dieses Jahr sehe.
Oh, wirklich?
Und dann,
ich finde, der sieht so witzig aus.
ich dachte mir, ich bin mit so einer komischen so Grundhaltung, so, es könnte richtig schlecht werden, es könnte mich aber auch überraschen. Und ich war dann tatsächlich auch positiv überrascht. Ich saß in einem Saal, wo der im Englischen kam, also da waren keine Kinder oder kaum. Das heißt, es waren die ganzen erwachsenen Minecraft-Nerds, die sich das angeguckt haben wahrscheinlich. Oder irgendwelche Jugendlichen. Und es wurde halt die ganze Zeit gelacht. Es war einfach eine schöne Kinoerfahrung. Weil ich selbst bei Sachen, die ich jetzt persönlich nicht lustig fand, war ich dann irgendwie so, okay, ja, ist schon doch ein bisschen lustig. Ach komm. Und dann wird man so mitgerissen von der Stimmung im Saal. Und das finde ich immer ganz schön. Da finde ich manchmal auch Filme vielleicht ein bisschen besser, die ich sonst vielleicht, wenn ich die jetzt zu Hause gucke oder so, nicht so super gefunden hätte. Einfach weil die Stimmung einen so mitreißt. Mhm. Und der war dann tatsächlich, also wenn man hier die große Kunst erwartet oder einen riesigen irgendwie was krass Neues, dann ist man wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle. Aber wenn man einfach eine gute Zeit haben will, die hatte ich auf jeden Fall, und ein paar dumme Jokes und einfach irgendwie, also so ein bisschen diesen, also es ist natürlich auch, Zielgruppe sind auch hauptsächlich Kinder, würde ich sagen. Aber es war auch, also ich habe mich auch unterhalten gefühlt und es gab auch viel so diesen Humor, wo man einfach so dachte, ach komm, ist das dumm gerade und deswegen lachen muss. Es war auch sehr viele so Klischees, so typische, aber irgendwie fand ich, der Film hat es auch, hat so ein bisschen, dadurch, dass er so sich selber so ein bisschen wie drüber lustig gemacht hat, konnte man das auch aus, mit so einer Brille sehen, dass man quasi das als eine Art Parodie auf solche Klischees nimmt, aber weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich der Sinn war, aber so habe ich es dann wahrgenommen, dass dann, wenn jetzt ein Charakter sagt irgendwie, lass es uns tun oder sowas, dass es dann eher so wirkte, als wäre es jetzt so extra so ein bisschen drüber, dass es halt irgendwie Kids gefällt auch, aber trotzdem auch Erwachsene so sind so, ah, I see what you did there. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich dem Film da vielleicht zu viel zuschreibe, aber ich würde Jared Hess zumindest schon mal auch zuschreiben, dass der so ein bisschen self-aware ist, was sowas angeht.
Kannst du ein bisschen was zum Inhalt sagen? Also
der Inhalt,
du möchtest nicht spoilern? Verstehe ich voll.
Ich kann ein bisschen was zum Inhalt sagen, also zumindest die Grundprämisse.
Ja.
Also erstmal, das Minecraft-Spiel hat so ziemlich keine Story, also es ist nicht so, dass man da jetzt viel davon nehmen könnte. Man wird quasi eigentlich in eine Welt geworfen, muss da überleben. So ein bisschen so war das hier auch. Die werden halt am Anfang in die, oder beziehungsweise Jack Blacks Charakter, der Steve ist, der auch der Charakter ist, den man im Spiel spielt, der aber nicht, zu dem man auch nichts weiß, ist quasi derjenige, der als erstes in diese Minecraft-Welt geschossen wird, da sich ein bisschen sowas aufbaut und irgendwie gerät dann dieses Objekt, was ihn in die Welt gebracht hat, gerät wieder zurück in unsere Welt.
Ah.
Und da finden den dann halt eine Gruppe von Leuten, also unter anderem Jason Momoa und so, also diese komplette Gruppe quasi, die man auch, wenn man einen Trailer gesehen hat oder sowas, oder die irgendwelche Werbung dazu, die man da auch gesehen hat, die werden dann, kommen dann hinterher quasi und sind dann in dieser Welt, die halt aus Blöcken besteht, die halt, in der man kreativ irgendwie alles bauen kann, alles abbauen kann, in der es irgendwelche Monster gibt, irgendwelche komisch aussehenden Dorfbewohner und sowas, die alle in so einem komischen Animationsstil sind. Ich dachte am Anfang, als ich ihn gesehen habe, warum machen die nicht einfach irgendwie einen Film in dem Minecraft-Look, in diesem pixelig-blockigen? Als ich den dann geguckt habe, dachte ich mir, aber irgendwie passt es auch. Teilweise war die Animation ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie dachte ich dann auch, sieht schon auch gut aus irgendwie, weil es was Eigenes ist halt.
Ist es so Stop-Motion-mäßig gemacht?
Das ist schon so richtig so Animation einfach. Aber es ist so, ich weiß nicht, es ist so ein ganz eigener Stil, einfach durch diese Blockigkeit ist es so ein bisschen komisch, weil es irgendwie dann auch realistisch teilweise ist, weil die dann halt Haare haben und irgendwas, die Tiere.
Okay.
Was halt in den Spielen ja nicht so wirklich möglich ist, weil es so pixelig ist. Und das fand ich dann schon auch trotzdem interessant. Also hat man zumindest so noch nicht gesehen, diesen Animationsstil. Deswegen, allein deswegen vielleicht auch einfach für Animationsfans sehenswert, die einfach mal irgendwie was Neues. Aber ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, oh nee, die Animation geht gar nicht. Ich fand das jetzt aber, es hat mich jetzt nicht rausgeworfen oder so. Die Grundprämisse, die sind da drinne. Es gibt Bösewichte, es gibt Gute, die Stakes sind aber jetzt nicht so high. Also es ist nicht so, dass man...
Also es ist schon ein bisschen wie Minecraft-Spielen.
Genau, es entspannt. Es ist schon entspannt. Es ist auch ein bisschen so...
Naja, in der Nacht ist nicht so entspannt.
Ja, im Film ist auch in der Nacht nicht so entspannt, das merken die auch. Aber es ist, man hat trotzdem jetzt nicht so, dass man... Also Kinder vielleicht nochmal mehr, auf die es ja auch hauptsächlich abzielt, hat man jetzt nicht so die... Also ich zumindest, die riesige Angst um die Charaktere, weil man ja auch Filme kennt und vielleicht dann auch weiß, oh, okay, ein Kinderfilm, man weiß man nicht, ob vielleicht den Leuten jetzt wirklich was passiert. Aber vielleicht ja, man weiß es nicht. Ich guck den Film selber.
Hast du Baymax gesehen? Also I mean.
Oh Gott,
sorry.
Okay. Ja. Fair.
Kinderfilm mit Bruder Coco.
Oh,
okay, ja, das stimmt. Also vielleicht ist das ja hier auch so. Ich will euch ja nicht zu viel. Nee, aber also... Wenn ihr einfach eine gute Zeit haben wollt, ihr denkt euch, oder ihr seid vielleicht Minecraft-Fans, weil es gab auch viele, sag ich mal, Anspielungen auf natürlich das Spiel selber, logischerweise, aber auch, ich sag mal, irgendwelche von außen, so Theorien von irgendwelchen Fans oder irgendwelche Jokes, die über Minecraft gemacht werden von Fans oder vom Internet. Also wenn ihr einfach Minecraft-Fan seid oder das gespielt habt, ihr werdet auch Nostalgie bekommen vielleicht. Also ich hatte das ein bisschen, weil ich das auch früher mal gespielt habe als Jugendlicher. Und wenn ihr eine gute Zeit haben wollt, wenn ihr Jack Black sehen wollt, der einfach auch wieder Spaß macht, ist halt Jack Black. Er spielt halt Jack Black, aber er macht halt Spaß. Und einfach irgendwie eine spaßige Zeit haben will, die sich selber nicht zu ernst nimmt, dann guckt doch gern den Minecraft-Film. Also ich glaube, es gibt wenig Kinos, bei denen ihr den nicht finden werdet. Gerade die großen Kinos halt. Also wenn ihr da Lust drauf habt. Aber also ich habe auch gesehen, dass viele den ein bisschen zerreißen und sagen, das ist schlimm. Also ich denke, es ist einfach auch eine Art, wie man vielleicht reingeht. Ja, oder.
Das klingt auch einfach nach einem Kinderfilm, ja, also genau. der auch ein bisschen Familienfilm ist und für Leute, die vielleicht schon mal Minecraft gespielt haben, aber wenn es hauptsächlich ein Kinderfilm ist, finde ich diesen Anspruch daran, dass der jetzt halt irgendwie hier Maßstäbe brechen soll im Videospiel-Filmgenre. Ja.
Also das macht er wahrscheinlich eher nicht. Und es sind natürlich auch Witze für Erwachsene oder für alle dabei, aber es ist größtenteils ist es schon so, dass man merkt, okay, die Hauptzielgruppe sind wahrscheinlich Kinder, die Minecraft spielen oder generell, was absolut okay ist.
Und Jack Black ist immer
sehenswert. Und Jack Black ist trotzdem super. Und ich hatte Spaß damit, vielleicht habt ihr auch Spaß damit. Und wenn nicht, dann ist das auch okay.
Dann ganz viel Spaß im Kino. Ja, und wir haben tatsächlich noch zwei Filmstarts, die niemand von uns gesehen hat, aber Lisa Marie erzählt euch jetzt ein ganz kleines bisschen noch dazu.
Genau, zwei Filme haben wir noch und zwar sind die beide aus dem Norden. Einmal Stomskers Maja und das ist ein finnisch-schwedisches Filmdrama, also eine Koproduktion. Der Film basiert auf einer fünfteiligen Romanreihe von Anni Blomqvist über die titelgebende Maja von Stormscare, eine einfache Bäuerin, deren Tage lang und voller harter Arbeit sind. Und der Film lief das erste Mal beim Filmfestival in Rotterdam und läuft jetzt das erste Mal in Deutschland ab dem 6.4. Stormscares Maja in den Passagekinos. Genau, und auch Passagekinos zeigt Victoria muss weg. Das ist ein norwegischer Film. Genau, auch ja ein Familiendrama, aber auch mit Humor von Gunnbjörg Gunnarsdotter. Und da geht es um zwei Kinder, die, sagen wir mal so, die Stiefmutter loswerden möchten, die Victoria. Deswegen, Victoria muss weg. Genau, ich habe ihn wie gesagt leider nicht gesehen, aber ich glaube, es ist ein lustiges Familiendrama. Victoria muss weg.
Ja, gut. Dann sind wir durch mit unseren Filmstarts der Woche. Und bevor wir in die Sofaecke übergehen, habe ich tatsächlich noch einen Song für euch, weil Flo ist ja nicht da. Deswegen kann ich euch jetzt meine komplette Popmanie hier ausspielen. Und ihr kriegt zu hören Ariana Grande, Dandelion. Viel Spaß!
Ja, begreifen Sie denn nicht? Wir sind gerettet!
Hallo, wir sind zurück zu Filmriss, das Kinomagazin. Und jetzt sind wir mit den Kinostarts der Woche durch und es geht weiter mit
die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und da haben wir tatsächlich noch eine Aufnahme für euch in der Büchse. Und zwar ein Horrorfilm. Lisa Marie freut sich schon ganz doll drauf.
Endlich können wir den empfehlen. Genau, der ist jetzt auf DVD rausgekommen. Und ihr hört jetzt gleich, warum ich den empfehle.
Handling the Undead. Viel Spaß.
Hallo zusammen. Da ich Handling the Undead nicht nur alleine gesehen habe und Lisa Marie auch vielleicht noch was dazu sagen wollte, damit ihr nicht allein mit meiner Meinung dasteht, haben wir uns hier getroffen.
Auf jeden Fall.
Und wollen euch vielleicht empfehlen, vielleicht abraten, je nachdem. Schauen wir mal. Und was zu Handling the Undead erzählen, der jetzt im Heimkino erschienen ist. So, du wolltest ungefähr erzählen, um was es geht. Hau raus.
Genau. Genau, also Handling the Undead ist ein Film vom letzten Jahr. Ist eine Koproduktion von Schweden, Norwegen und Griechenland. Deswegen spielt er in Schweden. Und der Film basiert auf einem Roman von John Ajvide Lindqvist, der zusammen mit der Regisseurin Thea Westendahl das Drehbuch auch geschrieben hat. Und das ist auf jeden Fall kein klassischer Horrorfilm. Das ist kein klassischer Zombiefilm, weil wir folgen drei Familien in dem Film, die damit klarkommen müssen, dass ein Familienmitglied, was erst verstorben ist, jetzt als Zombie wiedergekommen ist. Und da gibt es einmal ein Pärchen, zwei ältere Damen, von denen eine verstorben ist und dann auch immer wieder vor der Tür steht. Dann gibt es eine Familie mit zwei Teenagerkindern, Vater, Mutter, und die Mutter stirbt bei einem Autounfall und ist dann doch wieder zurück. Und die, ja, eigentlich die tragischste, meiner Meinung nach, und auch die Vorwarnung ekligste der drei Geschichten ist dann eine Familie, Mutter, Großvater und kleiner Sohn. Und der Sohn ist wahrscheinlich schon vor mehr als ein paar Tagen verstorben und kommt jetzt auch zurück als Zombie. Und die Zombies in diesem Film sind nicht wie in anderen Zombie-Filmen besonders aggressiv, sagen wir es mal so.
Aktiv.
Aktiv. Die können nicht so viel, die können sich nicht wirklich verständigen, die liegen viel rum, sitzen und gammeln einfach so vor sich hin. Und das ist aber auch was halt den Vibe des Films ausmacht, finde ich. Also ich finde den Film wirklich sehr atmosphärisch, er ist relativ langsam, die Schnitte sind relativ wenige, die Kamera ist sehr, sehr beobachtend, immer relativ weit weg. Es wären sehr künstlerische Entscheidungen getroffen mit der Kamera, und das gibt dem Ganzen, fand ich, so einen sehr unbehaglichen, deprimierenden Vibe, was ja auch der zum Inhalt passt. Genau, und das Ganze wird ausgelöst durch ein mysteriöses, wahrscheinlich elektromagnetisches
Something, something,
Mambo Jumbo. Something. Genau, es gibt einen Moment, an dem eine sehr laute, ein Geräusch kommt, also irgendeine Art von Frequenz wird da getroffen, und dann explodieren die Lampen und der Strom fällt aus und Leute kommen wieder zurück aus dem Grab. So, aber das wird auch nicht genau erklärt, das muss auch nicht sein. Und ich würde auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen, was also nicht nur Body Horror, sondern auch Suizid und tote Kinder angeht und auch tote Tiere. Denn da gibt es in dem Film reichlich. Ich fand den Ekelfaktor auch relativ hoch, aber es ist überhaupt kein Slasher-Film. Es ist ein Drama mit Zombies. Flo, wie fandest du den Film?
Ja, Flo, er kann bei vielem leider nicht so ganz mitgehen. Ich fand ihn nicht wirklich eklig. Ich fand ihn leider gar nicht so, ich fand ihn auch nicht so bedrückend oder sowas. Bin der Meinung, wenn jemand sagt, der Film ist langsam, untertreibt er massiv, weil der Film für mich sehr viel auf der Stelle tritt. Es ist von vornherein klar gemacht, finde ich, bei allem, was Film angeht, dass es sich irgendwie um Zombies handelt. Bis wir dahin kommen, vergehen ungefähr 40 Minuten. Bei 30 passiert das Incident, bei 40 ist definitiv. Bin ich sicher, dass bei allen drei endlich Familien die Zombies da sind. Und der Film ist nur 98 Minuten lang. Mich hat er gar nicht irgendwie reingezogen. Ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie, wir haben hier eine relativ klare Idee und auch irgendwie Metapher und alles. Das fand ich auch okay. Und danach steht der Film auf der Stelle und weiß nicht, was er machen soll. Und dann packt er irgendwie ein paar atmosphärische Bilder aus oder geht in diese Richtung. Und dann habe ich das Gefühl, da wird einfach so ein bisschen Arthouse drüber gestülpt vielleicht auch, und eigentlich gibt's da gar nicht so viel zu erzählen. Aber ihr könnt euch vielleicht auch selber ein Bild davon machen. Wem von uns beiden ihr vielleicht eher zustimmt. Ich würde auf jeden Fall mitgehen bei der Content Note, gerade was verletzte Tiere und Kinder angeht. So, und auch, ja, Suizid ist alles auch ein Thema, das stimmt schon. Es gibt nur eine Szene, die das beinhaltet, wo ich tatsächlich mit dem Kopf schon vor dem Fernseher dachte, was soll das? Aber
wir wollen nicht spoilern.
Ich will es euch nicht komplett vorwegnehmen. Wie gesagt, macht euch selber ein Bild. Ich fand es leider eher ein Schnarchfest, aber du warst ja zum Glück begeistert. Immerhin einem von uns hat es gefallen.
Genau, ich spreche auf jeden Fall eine große Empfehlung aus für Fans von Arthouse und Zombies. Vielleicht einfach in der Kombination, wie man es noch nicht gesehen hat.
Genau, und damit zurück ins Studio oder so. Tschüssi.
Genau, tschüss.
Ja, Wer ist denn da? Was sind denn meine erstaunten Augen? Was sagst du zu meinen Kartoffeln? Superstar!
Ja, wir sind wieder zurück und endlich bei dem Highlight unseres Filmriss, das Kinomagazin, angekommen. Und zwar beim
Filmriss Filmquiz.
Yay! Dieses Mal gibt es viel zu gewinnen tatsächlich. Wir haben den Roman Mit der Faust in die Welt schlagen zu gewinnen von Ullstein. Von Lukas Rietschel ist der, passend zum Film. Außerdem gibt es Freikarten für The Assessment, außerdem auch Freikarten für einen Minecraft-Film und den Roman zum Kinofilm. Es gibt einen Roman zum Kinofilm von Minecraft. Jin, was sagst du dazu?
Frag mich
nicht. Hast du deine Meinung
zu? Ich weiß doch auch nicht.
Ja, genau. Okay, der Roman zum Kinofilm, ein Minecraft-Film. Könnt ihr euch auch noch gönnen oder die Freikarten. Und es gibt auch Freikarten für Eden. Letzte Woche im Filmquiz gab es Crank 2. Und wenn ihr wisst, was diese Woche kommt, dann könnt ihr schreiben an. Das schreibe ich euch aber später. Sage ich euch später. Erstmal findet ihr raus, was es ist. Viel Spaß.
Oh, meine Güte, du bist klatschnass. Ist es gut gelaufen heute? Sag mir, wie war es?
Wärst du da gewesen, wüsstest du's.
Ich hab uns was zu essen gemacht.
Du hättest kommen sollen.
Um das noch ein wenig zu feiern.
So kann das nicht weitergehen. Wir machen solche Dinge zusammen.
Das war so mit einer.
Hör auf mit diesem dummen Spiel.
Bitte, Gerda. Halt das Ganze nicht nur für ein Spiel.
Du hättest dabei sein sollen.
Wie könnte ich? Sieh mich an.
Es geht nicht immer nur um dich. Ich will einer sehen.
Darf ich helfen? Bitte.
Ich brauche meinen Mann. Holst du ihn bitte?
Das kann ich nicht.
Ich will mit meinem Mann sprechen. Ich will ihn einfach in den Arm nehmen. Ich brauche ihn. Kannst du ihn nicht einfach holen? Kannst du es wenigstens versuchen?
Nein, tut mir leid.
Ja, wenn ihr wusstet, was das ist, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau. Nochmal ganz kurz zu gewinnen gibt es Mit der Faust in die Welt schlagen, den Roman von Lukas Rietschel vom Ullstein Verlag, The Assessment Freikarten, ein Minecraft-Film Freikarten und den Roman zum Film von Schneiderbuch und Eden Freikarten, die Freikarten von Eden. Genau. Und damit sind wir dann schon am Ende angekommen von Filmriss, das Kinomagazin.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, verabschiedet sich. Wir hatten viel Spaß mit euch. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns. Und ich sage Tschüss zu Lisa Marie.
Tschüss. Viel Spaß im Kino diese Woche. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und auch tschüss, Jin. Und vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören dich häufiger.
Tschüss. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich versuche, oft dabei zu sein.
Yay. Mehr Leute haben wir immer gern. Juhu. Genau. Und ich, Lisa, verabschiede mich auch. Und ich glaube, nächste Woche habt ihr dann schon wieder Lars im Studio.